Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Weltweit steigt der Fleischkonsum und das wird immer mehr zum Problem. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO verursacht die Viehhaltung einen rechten Teil der schädlichen Treibhausgase. Und auch der Ressourcenverbrauch ist enorm. Die Produktion von Fleisch benötigt ein Vielfaches mehr an Land als die von pflanzlicher Nahrung. In Industrie- und Schwellenländern langt das Land nicht mehr, um das Zierfutter herzustellen. Jetzt mischt man oft Entwicklungsländer aus und dort entstehen riesige Monokulturen. Auf Kosten der Kleinbauern, die ihr Land verlieren und verarmen, und auf Kosten der Umwelt. Schnittwunden, die Folgen des steigenden Fleischkonsums. Sie hören den Doppelpunkt von Peter Jäcki.
Ganz grob kann man davon ausgehen, dass ein Kilo Fleisch die zehnfache Ressourcenbedarf an Boden, Wasser und so weiter braucht, wo zum Beispiel ein durchschnittliches pflanzliches Nahrungsmittel.
In der Schweiz, in Europa, wird mittlerweile so viel Fleisch produziert, dass das nicht mehr aus der eigenen Futtermittelproduktion gewährleistet werden kann.
Zum Beispiel einen Tag in der Woche kein Fleisch konsumieren, das ist ganz konkret und da kann niemand sich rausreden.
Ausgehend vom Lebendgewicht, beispielsweise vom Rind, kann man nachher 35% von dem Gewicht ausgehend in Form von konsumfähigem Fleisch weiterverwenden.
Wenn man weniger Fleisch isst, dann würde durchaus die Chance bestehen, dass man die Tiere dann könnte besser haben. Allerdings nur unter der Voraussetzung, wenn der Konsument auch bereit ist, mehr zu zahlen fürs Fleisch.
Basierend auf einer FA-Studie sind rund 18% der Treibhausgase auf die Produktion zurückzuführen.
Sechs Fachleute, die im Laufe dieser Sendung darüber berichten, was die Fleischproduktion für Folgen hat. Schnittwunden für die Umwelt, für den Mensch, für die Tiere, für das Klima. Klimakiller Fleisch. Unter dem reisserischen Titel hat man in letzter Zeit gerne wieder lesen, dass die Fleischproduktion etwa so schädlich sei für das Klima wie das Autofahren. Was stimmt daran? Die Antwort von Fritz Schneider, Vizedirektor der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen.
Basierend auf einer FA-Studie sind rund 18% der Treibhausgase auf die Produktion zurückzuführen. Und von diesen Treibhausgasen ist sehr viel Methan. Methan wird ausgestoßen von Wiederkäuern. Und von dort her sind die Wiederkäuer also ein Problem für das Klima.
Vermutlich aber ist der Anteil ziemlich höher. Das zeigen neuere Berechnungen vom World Watch Institut. Die Wiederkäuer sondern weltweit mehr Gas ab als der ganz weltweit Privatverkehr. Übrigens nicht nur Tiere, sondern auch Nutzpflanzen produzieren Treibhausgas. Der Urs Wiesmann, Professor am Zentrum für Entwicklung und Umwelt von der Universität Bern.
Man denkt jetzt beim Methan primär an die Milchkühe und die Probleme. Aber dass das Reis auch ein ganzes, das bewässerte Reis, ein grosses Problem ist in der Methanproduktion, das denkt man nicht.
Keine andere Kulturpflanze gibt so viel Methan in die Atmosphäre ab wie Reis. Zurück zur Kuh. Aus ihrem Maul und hinten raus kommt im Jahr durchschnittlich so viel Methan, wo umgerechnet aufs Treibhausgas CO2 etwa 18'000 Autokilometer entspricht. Von einer einzigen Kuh. Rechnet man das Gas dazu, wo Mist und Pschütti absondern, gibt es noch ein paar tausend Kilometer mehr. Pschütti, wo außerdem an vielen Orten das Grundwasser verseucht und wo geschuld daran ist, dass man zum Beispiel den Sembacher und den Baldecker See künstlich muss beatmen. Was machen, dass es weniger landwirtschaftliche Treibhausgas gibt? Der Vorschlag von Fritz Schneider von der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft Zollikofen.
Das kann man reduzieren, indem man die Tierzahl reduziert. Und das heisst aber nicht, dass man die Produktion muss zurückfahren muss. Wir haben auf der ganzen Welt sehr viele unproduktive Tiere. Man muss mit weniger Tieren mehr produzieren.
Damit meint er Entwicklungs- und Schwellenländer. So gibt es zum Beispiel in Indien und in der Mongolei Millionen von Kühen, die sogenannt unproduktiv sind. Bei uns im Westen gibt es ganz andere Lösungsansätze. Im Moment wird erforscht, ob man mit einer anderen Futterzusammensetzung oder mit einer Pille das Gas könnte reduzieren könnte. Eine radikalere Lösung diskutiert man im Kanton Luzern. Die Kühe nicht mehr rauslassen. Der Hans-Uli Huber, Geschäftsführer vom Schweizerischen Tierschutz, STS, und der Renato Pichler, Präsident von der SVV, der Schweizerischen Vereinigung für Vegetarismus.
Dort, wo zu viele Tiere sind und dann natürlich entsprechend mehr Emissionen sind von Ammoniak und anderen Gas, da überlegt man sich jetzt schon, ob man die Tiere nicht mehr ins Freiland lassen und wieder im Stall einbeschliessen, dass man dann die Substanzen könnte quasi im Mist auffangen oder anderweitig. Und das ist natürlich aus tierschützerischer Sicht ist das völlig abwegig.
Die Lösung beinhaltet, dass die Kühe immer im Stall sind, das ganze Leben lang.
Das ist so, wie wenn man einem Menschen einen Garten und ein Haus zur Verfügung hat. Plötzlich kann er sich nur noch in seinem Badzimmer aufhalten. Und das ist ganz klar, das Tierwohl würde beschädigt werden durch das. Und natürlich auch die Tiergesundheit würde unterleiden. Und letztendlich unter dem Ganzen auch die Qualität der Produkte, die die Tiere liefern, zum Beispiel beim Fleisch.
Und das schlägt das Wissenschaftsmagazin Lancet vor. Eines der weltweit bedeutendsten.
Wenn bis 2015 jeder Mensch täglich nur noch durchschnittlich 90 Gramm Fleisch konsumiert, das sind 32 Kilo pro Jahr, könnte der Klimakollaps verhindert werden.
Im letzten Jahr sind in der Schweiz über 400 Millionen Kilo Fleisch gegessen worden. Über 52 Kilo pro Kopf oder 1 Kilo pro Woche. Rechnet man den Fisch dazu, sind es sogar über 60 Kilo. Tendenz steigend. Zum Vergleich, in Bangladesch sind es um die 3,5 Kilo Fleisch pro Kopf. Die Proviant ist die Branchenorganisation von der gesamten schweizerischen Fleischwirtschaft. Der Heinrich Bucher ist Direktor von der Proviant.
Der Fleischkonsum ist in den letzten Jahren eigentlich stetig gestiegen. Der Konsum ist gut, ist im Jahr 2009 erstmals jetzt seit 5 Jahren wieder leicht rückläufig gewesen, das aufgrund von der Konjunkturlage. Aber gesamthaft haben wir eigentlich eine stabile bis leicht steigende Situation im Fleischkonsum.
Nicht ganz so optimistisch schaut das BLW, das Bundesamt für Landwirtschaft, in die Schweizer Fleischzukunft. Der Niklaus Neuschwander ist im BLW Leiter vom Fachbereich tierische Produkte und Tierzucht.
Wir gehen davon aus, hier bei unserem Bundesamt für Landwirtschaft, dass man auch künftig mit einem leichten Rückgang von dem Fleischkonsum muss rechnen. Weltweit gesehen dürfte hingegen der Konsum von tierischen Produkten, dazu gehört ja auch das Fleisch, künftig mit steigender Kaufkraft, vor allem in wirtschaftlich aufstrebenden Staaten wie beispielsweise China, weiter steigen.
Wenn man denkt, dass es mehr Chinesen gibt als Europäer, dann sind das natürlich unglaubliche Mengen, die da neu nachgefragt werden und wo global produziert werden. Und ich glaube, die Veränderung von diesen Konsummuster, die eigentlich nichts anderes sind als ein Anpassen von den globalen Konsummuster an das, was wir, den Luxus, den wir uns schon ewig leisten, den letzten 40 Jahren uns geleistet haben, das ist etwas, was ganz sicher nicht nachhaltig ist.
Die Nachfragesteigerung bei den Fleisch und Milch basiert auf dem Bevölkerungswachstum, aus der Einkommenssteigerung von diesen Leuten und aus der Urbanisierung. Die Leute, die in die Stadt gehen, die tun, weil sie mehr verdienen normalerweise, dann auch mehr nachfragen. Aber es ist auch ändernde Konsumgewohnheiten. Also ganz krass sieht man das in Indien, wo in den Städten, in den Fastfood-Ketten auch irgendwie mehr Fleischprodukte, vor allem Hühnerfleisch, angeboten wird.
Es sind überwältigende Zahlen. wenn man zusammenzählt, wie es zum Beispiel 2050 fleischmässig aussieht. Weltweit rechnet man mit einer 500 Milliarden Tonnen Fleisch, die dann gegessen wird. Die Hälfte davon in China. 250 Millionen Tonnen. Würde man das Fleisch, das dann weltweit gegessen wird, auf einige Güterwagen verladen, kommt das ein Zug, der fast dreimal so lang ist wie der Erdumfang.
Die steigende Nachfrage wird hauptsächlich über Hühner und Säufleisch befriedigt werden. Das sehen wir ganz klar in China. Dort sind Säu und Hühner. Aber auch in Indien. Das ist ein Mythos, dass Indien das Volk ist von Vegetarier. Und in Indien nimmt der Hühnerfleischkonsum wahnsinnig stark zu. Wenn ihr die Frage gibt, wo kommen wir an Grenzen? Im Hühner- und Säubereich sind wir noch lange nicht an der Grenze. Weil dort kann man relativ schnell reagieren. Mehr produzieren mit relativ kleinen Investitionen. Der kommt es sehr stark auf die Verfügbarkeit der Futtermittel, sprich Getreide, an. Und dort sind wir nicht an der Grenze. Dort gibt es schon Ausbaumöglichkeiten. Ich sage nicht, dass es positiv ist. Wahrscheinlich negativ, dass wir dort noch nicht an der Grenze sind. Aber dort wird es noch weitergehen.
Macht Umwege über das Tier, anstatt direkte pflanzliche Nahrungsmittel zu konsumieren.
Sagt Renato Pichler von der Schweizerischen Vereinigung für Vegetarismus. Der Umweg, die Verlängerung sozusagen von der Nahrungskette, braucht eine riesige Landfläche. Mehr als 2/3 von allem Landwirtschaftsland weltweit werden laut der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, für die Viehhaltung gebraucht, also für die Fleisch- und Milchproduktion. Ungefähr die gleiche Zahl gilt für die Schweiz. Der Urs Wiesmann.
Ganz grob kann man davon ausgehen, dass ein Kilo Fleisch die 10-fache Ressourcenbedarf an Boden, Wasser und so weiter braucht, wo zum Beispiel ein durchschnittliches pflanzliches Nahrungsmittel. Und das heisst natürlich, dass für das Kilo Fleisch muss man quasi 10-mal mehr Fläche haben, man muss 10-mal mehr Wasser haben. Und das produziert einen riesen Druck.
Bis 1 Kilo Rindfleisch auf dem Tisch ist, braucht es laut einer UNO-Statistik 15.500 Liter Wasser. Für ein Kilo Getreide fast 10-mal weniger. Die Fläche, die es zum Produzieren von einem Kilo Fleisch braucht, würde für 160 Kilo Herdöpfel reichen. Auszug aus einem Bericht von der Schweizerischen Vereinigung für Vegetarismus.
Bei der Umwandlung von Getreide in Fleisch gehen durch diese künstliche Verlängerung der Nahrungskette unter anderem 90% Eiweiß, 99% Kohlenhydrate und 100% Faserstoffe verloren.
Dazu kommt, dass nicht das ganze Tier gegessen wird. Ein grosser Teil von der Schlachttier wird sogar fortgeheilt. Der Niklas Neuschwander vom Bundesamt für Landwirtschaft.
Ausgehend vom Lebendgewicht, beispielsweise vom Rind, kann man nachher 35% von dem Gewicht ausgehend in Form von konsumfähigem Fleisch weiterverwenden. Die entsprechende Zahl bei der Sau beträgt 60% und beim Geflügel 62%. Beim Rind ist die Zahl extrem tief. Dort hier tut zu dieser tiefen Zahl dazu beitragen, dass man wegen BSE in den 90er Jahren verpflichtet ist, gewisse Innereien, gewisse Teile vom Rind, die man früher hätte konsumieren können, also menschlichen Konsum zuführen. Jetzt muss aus dem Verkehr ziehen, trocknen und verbrennen.
Damit man alle die Tiere ernähren kann, die es braucht, für gäng wie mehr Fleisch zu produzieren, ist immer wie mehr Tierfutter nötig. Die Soziologin Tina Goethe, die beim Hilfswerk SwissAid zuständig ist für Ernährungssouveränität.
In der Schweiz, in Europa, wird mittlerweile so viel Fleisch produziert, dass das nicht mehr aus der eigenen Futtermittelproduktion gewährleistet werden kann. Das heißt, es muss importiert werden und es wird vor allem Soja importiert.
Eine Viertelmillion Tonnen Soja wird jedes Jahr in die Schweiz importiert, vor allem aus Brasilien. Als billiges Kraftfutter für Hühner, Säu und Kühe. Tina Goethe.
Die Soja wird in Südamerika angebaut. Die Hauptanbauländer sind Brasilien, Argentinien, Paraguay. Länder, in denen mittlerweile in riesigen Monokulturen produziert wird. Die Flächen dehnen sich immer weiter aus, auf Kosten des Regenwaldes. Es gibt Satellitenbilder, die zeigen, wie der Regenwald gerodet wird, wie sich die gerodeten Flächen ausdehnen. Und die stehen in direktem Zusammenhang mit dem Weltmarktpreis für Soja. Also wenn der Weltmarktpreis steigt, und der ist in den letzten 10 Jahren sehr gut gewesen, der Weltmarktpreis, dann fallen immer mehr Bäume.
Das Land, das für einen Sojaanbau für gängig mehr Futter gebraucht wird, geht nicht nur auf Kosten der Wälder. Es geht auch auf Kosten der Kleinbauern, die wegen der riesigen Sojafelder ihr Land und damit ihre Lebensgrundlage verlieren. Weltweit leben etwa 2,5 Milliarden Menschen, die von der Kleinlandwirtschaft abhängig sind. Der Urs Wiesmann.
Was für mich aber etwas ganz Wesentliches ist, ist, weil sich der Fleisch-, Milch- und so weiter Markt total globalisiert hat, wird die Frage von der Sicherheit von dem Markt, also auch von dem Produkt, wird außerordentlich zentral. Und das führt dazu, dass ganz viele von den Kleinproduzenten eigentlich aus dem Markt ausgeschlossen werden, weil sie diesen Standards nicht genügen können. Oder? Mit der Konsequenz, dass sie nachher weiter verarmen und weiter eigentlich die industrielle Produktion sich ausbreitet. Also eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft, für Reduktion von der Armut auf der Welt, von der, aber auch von der Ökologie schlussendlich wird sein, was passiert mit den etwa 2,5 Milliarden Leuten, die mit der Kleinbauernlandwirtschaft verbunden sind. Die kann man nicht einfach alle Wege industrialisieren, sondern man muss eigentlich dort neue und innovative Wege finden, wie man die besser kann auch in eine sich globalisierende Welt integrieren.
Fleischproduktion also, wo die Armut und damit das Hungerproblem verschärft. Tina Goethe von Swissaid erzählt ein Beispiel aus dem brasilianischen Kleinbauernalltag.
Wie geht das vor sich, dass Sie Ihr Land verlieren? Zunächst mal werden Sie gefragt, ob Sie nicht verkaufen möchten. Wenn Sie nicht verkaufen möchten, dann wird von einigen Großgrundbesitzern direkt Druck ausgeübt. Ich habe Zeugenberichte gehört von einem Produzenten, der Zitrusfrüchte produziert hat, direkt neben einem riesigen Sojafeld. Das Sojafeld wird aus der Luft, aus Flugzeugen, mit Pestiziden besprüht. Und da wurden halt seine Zitrusfelder gerade mit besprüht. Und es wurde ihm dann auch zu verstehen gegeben, wenn er nicht geht, werden die Zitrusbäume dann zerstört. Auch das Kleinvieh auf den Höfen, die Hühner, gehen zugrunde, weil einfach aus den Flugzeugen natürlich überhaupt nicht so gezielt gesprüht werden kann, dass die angrenzenden Betriebe nicht auch geschädigt werden.
Das Soja, das in Südamerika, aber auch in den USA produziert wird, ist praktisch alles Gentech-Soja. Gentech-Soja darf allerdings nicht in die Schweiz eingeführt werden.
Die Gentech-Soja ist ja gegen ein bestimmtes Pestizid resistent gemacht. Das heißt, alles andere, also das ist ein Totalherbizid, ist der Fachausdruck dafür. Wenn man dieses Herbizid anbringt, stirbt alles andere auf dem Feld, bis auf diese resistente Sojapflanze. Das heißt, man kann sehr praktisch und einfach ein Sojafeld einmal besprühen, alles andere geht ein und nur die Sojapflanze überlebt. Das ist vor allen Dingen gut für riesige Monokulturen, ist ja klar, weil alles andere wird vernichtet. Und das hat Folgen für den Einsatz dieses Herbizids, Roundup Ready heißt es. Und der Verbrauch des Herbizids steigt immer weiter. Es gibt Resistenzen mittlerweile gegen dieses Herbizid von anderen Pflanzen. Das sind dann sogenannte Superunkräuter. Und da muss dann ein noch schärferes Herbizid her. Das heißt, die ganze Spirale von Unkrautgiften wird noch mal verstärkt.
Wir haben Kühe, die sehr gut sind in der oberen Linie, fast ausschließlich hervorragend in den Lenden Und das macht doch Kuh gleich alle ein bisschen speziell, wenn sie starke Lenden haben. Wo der Stier auch sehr gut verirbt hat, ist in der Becke, hat kaum eine, wo einmal ein bisschen steigend ist im Becken. Die meisten sind ganz hervorragend in der Becke neigig. Dann haben wir ein Fundament, das sehr funktionell ist, gut in der Winkelung. Wir haben keine krumme Wehe, wir haben aber auch keine gerade Wehe. Wir haben die wirklich gut gewinkelte Kühe, Kühe, die gut können laufen. Dann natürlich, was Freude macht, dann die rundum guten Äuteren, die wir haben. Gut aufgehängt. Vorne im Bauchhand die meisten natürlich.
Fehschau im Appenzellischen. Hochleistungsobjekt Kuh. Eine Rekordmilchmenge in der Kuh, die Kraftfutter überkommt. Das Verfüttern von Soja, eben von diesem Kraftfutter, ist bei den Milchkühen auch ein Tierschutzproblem.
Eine Milchkuh, die tut eigentlich Gras und Heu, tut sie umsetzen in hochwertige Milch. Und das ist etwas ganz Gutes. Wenn man aber die Kuh anfängt, mit viel Kraftfutter zu füttern und riesige Leistungen aus denen rauskützelt, also 10'000, 12'000 Kilo Milch pro Jahr, dann muss man viel Kraftfutter geben. Und die Kühe, die dann zu viel Kraftfutter haben, die kommen ganz schnell in Gesundheitsprobleme, Fruchtbarkeit leidet. Es kann Klauenprobleme geben. Und die Abgangsrate bei diesen Tieren ist sehr hoch. Die werden in der Regel nach 2 bis 3 Jahren müssen die schon zum Metzger gehen, wenn sie völlig ausgelaugt sind.
Schweizer Fleisch. Alles andere ist Beilage.
Mit diesem Slogan wirbt Proviant, die Marketingorganisation für Schweizer Fleisch. Der Proviant-Direktor Heinrich Bucher sagt dazu:
Mit der Marketingkommunikation für Schweizer Fleisch sollen einfach bestimmte Einstellungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten geprägt werden, damit eben Präferenzen für Schweizer Fleisch geschaffen werden.
Aber Achtung, sagt Greenpeace. Mit dem Soja-Import beschießt man nämlich den Schweizer Konsument, sagt die Umweltorganisation. Wo Schweiz draufsteht, ist nicht nur Schweiz drin. Denn immer mehr Schweizer Fleisch kommt von Tieren, die zunehmend mit ausländischem Futter gemästet werden. Mit Soja zum Beispiel aus Brasilien. Tina Goethe von SwissAid findet es mehr als nur störend, dass zum Beispiel Bündnerfleisch als Schweizer Exportprodukt verkauft wird. Auch dort hat es nämlich Soja drin. Mit all seinen naturzerstörenden und sozial unverträglichen Hintergründen, wo wir gerade gehört haben. Schaut man über die Grenzen hinaus, sieht es mit den Folgen vom zunehmenden Fleischkonsum und damit verbunden vom zunehmenden Futterbedarf noch viel dramatischer aus. Mit den Landressourcen in China und in anderen Ländern kann man nicht mehr genug Futtermittel produzieren, dass es für Tiere reicht, die dort gebraucht werden. Regierungen und Private kaufen darum Land in noch ärmeren Ländern und produzieren das Futter dort. Z Afrika zum Beispiel, z Tansania, z Äthiopien, z Kenia und z Mosambik. Der Urs Wiesmann von der Universität Bern.
Das hat Konsequenzen für Kleinbauern und die 80% Leute, zum Beispiel in Afrika, die von der Landwirtschaft leben, Kleinbauernartig, weil die jetzt noch mehr von ihren Ressourcen eigentlich verlieren und noch mehr marginalisiert werden. Also schlussendlich geht es um eine Gerechtigkeitsfrage. Haben die aufstrebenden Nationen zu Recht die gleichen Konsummuster zu brauchen wie wir? Haben die nachher zu Recht quasi auf die noch ärmeren Länder Ressourcen zurückzugreifen? Das sind globale Gerechtigkeitsfragen. Und schlussendlich ist es nichts anderes als einfach ein Repetieren oder ein Nachvollziehen von unseren Konsummustern. Also müssten wir eigentlich unsere Konsummuster probieren noch anzupassen.
Darum gilt für Urs Wiesmann das Argument nicht, das man bei uns etwa hört. Nämlich, was die kleine Schweiz an Fleisch konsumiert, das hat im weltweiten Kontext kaum Auswirkungen. Zum Beispiel aufs Klima oder auf den Ressourcenverbrauch.
In einer globalisierenden Welt globalisiert sich auch Kultur. Und wenn wir als Minderheit in dieser Welt für uns den Anspruch haben, an unseren Konsummuster festzuhalten und nach wie vor das Dreifache zu essen an solchen veredelten Produkten wie Durchschnitt der Welt, dann wird es nicht möglich sein, dass global Bewegungen zustande kommen, die eben mit dem umgehen. Es ist ein bisschen gleich wie bei dem Auto. Oder? Es ist, wir können nicht von den Chinesen fordern, keine Auto zu haben und gleichzeitig unsere Anzahl Kilometer ständig erhöhen.
Also müssen auch wir Schritt machen, sagt der Urs Wiesmann. Der Fritz Schneider, Vizedirektor von der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft, bringt diesen Schritt so auf den Punkt.
Weniger Fleisch, über kurz oder lang müssen wir mit dem Fleischkonsum zurück. Das ist gar keine Option, dass man nicht zurückfährt. Früher oder später müssen wir zurückfahren. Lieber früher als später.
Das auch, weil man heute weltweit am Limit sei mit der Fleischproduktion mit Wiederkäuer, Rinder, Schaf, Geissen. Da können wir wegen des grossen Landbedarf nicht mehr viel rausholen.
Die Nachfragesteigerung die wird die Welt hauptsächlich mit Hühner- und Säufleisch befriedigen. Dort haben wir sehr grosse Technologiefortschritte gemacht. Wir produzieren viel mehr pro Einheit Futter als vor 50 Jahren. Und die Produktionen von Säu und Hühner können sich sehr rasch am Markt anpassen. Sie sind also sehr flexibel.
Allerdings geht das auf Kosten des Tierschutzes, wie wir noch werden hören. Der Fritz Schneider sagt, es sei wichtig, dass man die steigende Nachfrage nicht mit Massentierhaltung befriedigen, sondern in kleinen und mittleren Betrieben. Und dass man in geschlossenen Kreisläufen produziere, wie es heute in der Schweiz zum Beispiel im biologischen Landbau gesetzlich vorgeschrieben ist. Also, dass auf einem Hof alle Abfallnährstoff, Dünger und Mist ökologisch verantwortbar im eigenen Boden wieder zurückgegeben werden. Dass es auch in der Tierhaltung immer weniger geschlossene Kreisläufe gibt, auch das sei zum Nachteil der Tiere, sagt Tina Goethe von SwissAid.
Ich sehe vor allem ein Problem darin, dass sich die Fleischproduktion und die Milchproduktion und die Eierproduktion aufgesplittet hat in einzelne Teile, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Also alles ist spezialisiert. Es gibt Legehennen, die nur Eier legen. Es gibt Masthähnchen, es gibt Milchkühe, es gibt Kälber, die nur zur Fleischproduktion da sind. Und aus meiner Sicht, wenn man es wieder zurückführt in das Ganze, in ein System, was zusammengehört, dann habe ich kein Problem damit, Eier zu essen und dann die Legehenne, wenn sie nach 2 Jahren keine Eier mehr legt, als Suppenhuhn zu essen. Und ebenso eine Milchkuh, die ein Kalb gebiert, das Fleisch dann zu essen, wenn das Kalb älter geworden ist. Also derzeit leben in der Schweiz 2 Millionen Legehennen, die im Normalfall 1 Jahr lang Eier legen und dann getötet werden, weil sie quasi unnütze Esser sind.
Der Renato Pichler von der Schweizerischen Vegetariervereinigung macht immer wieder auf die Rolle der Konsumenten und Konsumentinnen aufmerksam. Zum Beispiel, dass viele vor allem günstiges Fleisch kaufen.
Das Fleisch muss ja immer billiger werden. Es sollte ja ein Massenprodukt sein nach unserer Wirtschaft. Und durch den Konkurrenzdruck wird es immer billiger produziert. Und darunter leiden natürlich auch immer die Tiere. Wenn einerseits die Massentierhaltung, Tiertransport und dann die Schlachthöfe, die immer effizienter laufen müssen. Also da ist Tierwohl natürlich eine Nebensache.
Dann Betäubungsprozess, anschliessend Entblutung. Dann wird der Tierkörper bei der Sau wird gebrüht, also kommt in ein Wasserbad, damit sich Borsten kann lösen und wird nachher gekratzt und dann wird sie ausgenommen.
Haben Sie gewusst, dass ein Hausschwein im Freien instinktiv ein Nest baut? Unser Hausschwein ist intelligent, bewegungsfreudig und hat einen ausgeprägten Familiensinn.
Ausschnitt aus einem legendären Fernsehwerbespot. 1994 hat er im Auftrag vom Verein gegen Tierfabriken im Schweizer Fernsehen gezeigt werden. Aber der Bundesrat und das Bundesgericht haben ihn verboten. Begründung: Die Fernsehwerbung sei politisch und politische Fernsehspots sind verboten. Und der Spot sei geschäftsschädigend. Drin wird die industrielle Säuhaltung scharf kritisiert, sogar mit einem KZ verglichen. Am Schluss kommt der Aufruf:
Essen Sie weniger Fleisch. Ihre Gesundheit, den Tieren und der Umwelt zuliebe.
16 Jahre später, anfangs von diesem Jahr, hat man den Spot gesehen. Das, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz zweimal verurteilt hat. Die Strassburger Richter sehen im Ausstrahlungsverbot eine Verletzung der Meinungsäußerungsfreiheit. Nach einer ersten Verurteilung hat das Schweizer Bundesgericht die Ausstrahlung immer noch nicht zugelassen. Erst nach dem zweiten Verdikt aus Strassburg hat das Bundesgericht den Bildschirm freigegeben. Hat das Urteil echt etwas zu tun damit, dass die heutige Gesellschaft mehr über das Fleisch und Tierhaltung weiss als damals vor 16 Jahren? Der Hans-Uli Huber, Geschäftsführer vom Schweizer Tierschutz STS.
Wenn man weniger Fleisch isst, dann würde durchaus die Chance bestehen, dass man die Tiere dann könnte besser haben. Allerdings nur unter der Voraussetzung, wenn der Konsument auch bereit ist, mehr zu zahlen fürs Fleisch. Weil wenn er weiterhin einfach weniger Fleisch isst und aber gleichzeitig auf dem Geldsäckel hockt, dann nützt das nichts. Weil dann werden die Bauern weiterhin einfach kostengünstig produzieren. Also wer weniger Fleisch isst, der muss nachher bereit sein, das weniger Fleisch mit einem besseren Preis zu entschädigen. Und dann wird der Bauer in die Lage versetzt, dass er seine Tiere anständiger halten kann. Weil eine anständige Tierhaltung, eine kleinräumliche, eine bäuerliche Tierhaltung mit relativ kleinen Tierzahlen, die ist natürlich viel kostenintensiver als eine Massentierhaltung.
Weniger Fleisch essen und dafür mehr zahlen, dass es den Tieren besser geht. Der Hans-Uli Huber vergleicht es mit einem Freilandei. Das kostet 10 bis 20 Rappen mehr als ein Industrieei. Je nachdem, wie viel Eier man isst, mache ich das im Jahr etwa einen Kinoeintritt aus.
Und beim Fleisch geht man davon aus, dass wenn man Tiere anständig hält, mehr in bäuerlicher Tierhaltung, dass das unter Schweizer Bedingungen die Produktion etwa um 20% verteuern.
Fleisch und andere Nahrungsmittel werden so oder so teurer. Das prophezeit der Wissenschaftler Urs Wiesmann von der Universität Bern.
Wir müssen uns wahrscheinlich damit auseinandersetzen, dass der Anteil, den wir werden ausgeben für Nahrungsmittel, längerfristig wieder wird steigen. Weil einfach eine globale Verknappung ist, aufgrund von der Veränderung der Konsummuster. Bis jetzt waren es 1 Milliarde Leute, die so gelebt haben wie wir. Und jetzt werden es 3 Milliarden innerhalb von relativ kurzer Zeit.
Der Hochfleischkonsum und seine Folgen fürs Tier. Der Hans-Uli Huber vom Schweizer Tierschutz.
Wir sind eigentlich zwei Probleme da, vor allem es da ein Dorn im Auge gesagt, ist Mast von Schwein und Mast von Rinder, wo immer noch vom gesetzlichen Niveau her dürfen wir die eng zusammensperren mit ganz wenig Platz. Sie haben keine weiche Liegefläche zum Liegen und sie dürfen das ganze Leben hier ins Freie. Sie sehen also keine Sonne. Und das andere Beispiel ist, wir kommen dazu, auch wenn man Fleisch möglichst billig produzieren will, dass man immer grössere Tierbestände hat. Und etwas ganz Wichtiges, wenn man Tiere hat, ist der Tierhalter, der diesen Tieren schaut, dass es ihnen gut geht, wo sie pflegen tut, wo sie um sie herum ist, eine gute Mensch-Tier-Beziehung. Und je grösser ein Tierbestand ist, desto schlechter wird logischerweise die Mensch-Tier-Beziehung, weil ein Mensch kann sich ja nur um eine bestimmte Anzahl Tiere kümmern und wenn er sich um 100 Kühe kümmert, kann er das nicht mehr richtig machen.
Was es konkret heisst, wenn aus wirtschaftlichen Gründen Tiere eng zusammen sind, wie der Hans-Uli Huber sagt, zeigt ein Blick in die Realität von Schweizer Ställen.
Eine konventionelle Schweinemast in der Schweiz muss man sich so vorstellen, dass die Tiere eine Fläche haben von etwa einer Badtuchgrösse, also 0,9 Quadratmeter, für eine Sau, die immerhin 105 Kilo schwer wird. Und jetzt kann man sich vorstellen, in so einer Bucht sind vielleicht 10 Tiere, die haben also 9 Quadratmeter, ist der Lebensraum für 10 Säue. Und die Säue, die können nie ins Freie raus, die können sich nur in dieser engen Bucht bewegen. Sie haben keinen Stall, wo sie reinlegen können, ein Nest bauen. Es ist eine ganz langweilige Umgebung, weil der Boden ist Beton und dann hat es Buchtenwände. Also ein absolut tierschutzwidriges Leben.
Heute vegetieren in der Schweiz noch rund 40% der Mastzäu und Mastrinder so. Das sind etwa 900'000 Tiere. Und das Gesetz erlaubt, dass man sie so hautet. Nicht besser sieht es bei den Hühnern aus, auch bei denen, die importiert werden.
In der Geflügelmast ist es so, dass eigentlich rund die Hälfte vom Schweizer Konsum wird importiert. Das sind 45'000 Tonnen jedes Jahr. Das Fleisch kommt aus Südostasien, vor allem aber auch aus Brasilien, aus Frankreich, Ungarn. Also aus der ganzen Welt wird das in die Schweiz hergekarrt und aus Tierhaltungen, die in der Schweiz längstens verboten sind. Die Tiere, die stehen zum Teil unter Durbeleuchtung, 24 Stunden, dass sie möglichst viel essen, möglichst schnell feiss werden. Die werden ganz eng gehalten. Also jetzt sind pro Quadratmeter doppelt so viel Tiere gehalten wie Schweiz und man hat jetzt Ställe von Hunderttausenden von Tieren. Also wirklich Massentierhaltung, Tierfabriken und das wird dann den Schweizer Konsumenten vorgesetzt.
Dass Fleisch, das unter sehr furchtbaren Bedingungen produziert wird, überhaupt in die Schweiz darf eingeführt werden, ist für Hans-Uli Huber unverständlich. Die Einfuhr ist möglich, weil die Welthandelsorganisation WTO nicht zulässt, dass Fleischimporte verboten werden, wo eine Tierquälerei dahinter steckt. Die WTO sanktioniert also quasi Tierquälerei. Das ärgert der Hans-Uli Huber auch darum, weil wir in unserem Land im weltweiten Vergleich eines der fortschrittlichsten Tierschutzgesetze haben. Doch im globalen Handel ist Tierschutz überhaupt kein Thema. Der Fritz Schneider von der Landwirtschaftlichen Hochschule Zollikofen.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass der FV-Bericht, der über Tierproduktion war letztes Jahr, kein Wort über Tierschutz verloren hat. Weil für uns ist Tierschutz sehr wichtig, im Westen ist Tierschutz sehr wichtig, aber wir haben relativ wenig Anteppin in diesen Ländern, Tierschutzmassnahmen umzusetzen.
Als katastrophal bezüglich Tierschutz bezeichnet der Hans-Uli Huber die Politik der WTO, der Welthandelsorganisation. Sie macht die globalen Spielregeln für den Handel.
Die WTO finde ich eine ganz verunglückte Geschichte. Die kennen keine ökologische, die kennen keine tierschützerische und die kennen aber auch keine soziale Leitplanken. Und solange das nicht passiert ist, ist das eigentlich ein Gremium, wo wir eigentlich bis jetzt nur Schlechtes davon gehabt haben.
Was für katastrophale Folgen ein schrankenloser globaler Fleischhandel kann haben, erzählt Tina Goethe von Swissaid an einem Beispiel aus Kamerun. Dort sind 2003 mit Kühlschiff 24'000 Tonnen Hühnerbestandteil aus der EU importiert worden, wo man bei uns nicht mehr isst, zum Beispiel Flügel. Der Export hat dann zu Kamerun 80% vom Gesamtverbrauch ausgemacht. Die Exporte auf Afrika laufen noch immer.
Am Anfang waren die Kameruner eigentlich recht dankbar, denn sie hatten sehr günstig Pulefleisch zur Verfügung. Das Pulefleisch war in der EU auch noch subventioniert, damit man es billig absetzen kann, weil es war ja klar, in der EU kauft das niemand. Und das hat den Kamerunern billiges Bullefleisch beschert. Innerhalb kürzester Zeit ist aber die eigene Produktion, also die Kameruner Bulle-Produzenten und dann gleich auch noch die Maisproduzenten, haben ganz großen Schaden genommen und hatten keinen Absatz mehr für ihre eigenen Hühner, denn die waren im Vergleich zu den subventionierten, tiefgefrorenen Hühnern, die in der EU niemand mehr wollte, zu teuer. Die Einfuhr von Pulle aus Europa nach Kamerun ist in wenigen Jahren um 710% gestiegen. Und 92, also parallel dazu, sind 92% der Pulle-Produzenten in Kamerun kaputt gegangen, der Betriebe. Die waren weg.
Wenn der Schweizer Tierschutz-Geschäftsführer Hans-Uli Huber die Auswirkungen der Fleischproduktion auf Tiere anschaut, dann kommt er zu dem Schluss.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist der Konsument. Er kann nämlich sehr viel beitragen. Jeder Einzelne kann etwas machen. Er kann massvoll Fleisch konsumieren, massvoll Eier- und Milchprodukte konsumieren. Und wenn er diese Produkte isst, dann soll er darauf schauen, dass die aus der Schweiz kommen, dass die aus Biohaltungen kommen oder aus Labeltierhaltungen. Und er soll auf jeden Fall verzichten, Importprodukte zu kaufen. Auch wenn die billiger sind, er muss immer wissen, Importprodukte kommen samt und besonders aus Tierfabriken und Massentierhaltungen, die in der Schweiz verboten sind.
Das World Watch Institute zu Washington ist eine unabhängige Forschungsinstitution mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Es hat das Buch herausgegeben mit dem Titel «Zeitbombe Viehwirtschaft». Drin steht:
Ein Grund, weshalb die Fleischindustrie immer noch existiert, ist der, dass die Einnahmen aus dem Geschäft privatisiert werden, die Kosten jedoch auf die Allgemeinheit und somit auf alle Steuerzahler abgewälzt werden. Nach Schätzung des World Watch Institutes in Washington müsste sich der Fleischpreis verdoppeln oder verdreifachen, wenn man die vollen ökologischen Kosten einschließlich der Verbrennung fossiler Brennstoffe, der Absenkungen des Grundwassers, der chemischen Verseuchung des Bodens und der Erzeugung von Ammoniak und Methangas auch auf die Rechnung setzen würde, ganz zu schweigen von den Folgekosten im Gesundheitswesen.
Letztes Jahr haben die Schweizer Bauern vom Staat 2,2 Milliarden Franken Direktzahlungen bekommen. Ein sehr grosser Teil davon ist für die Fleischproduktion. Das ärgert der Präsident von Vegetarismus Schweiz, der Renato Pichler.
Man kann Nahrungsmittel günstig produzieren, Gemüse, Früchte zum Beispiel, ohne Subventionen, und der Bauer kann davon leben. Aber von Fleischproduktion kann kein Bauer leben, weil es einfach nicht rentabel ist, die riesige Verschwendung von natürlichen Ressourcen.
Die Forderung von Renato Pichler.
Zum Beispiel Gleichberechtigung der Bauern, dass ein Gemüsebauer gleich viel Subventionen bekommt wie ein Rinderhalter oder ein Soymäscher. Das wäre schon ein Riesenerfolg.
Laut Proviant kommt rund die Hälfte vom Bruttoertrag, den die Bauern jährlich in unserem Land erwirtschaften, aus tierischen Produkten, nämlich etwas über 5 Milliarden Franken. Davon kommt wiederum rund die Hälfte vom Fleisch, also um die 2,5 Milliarden Franken. Der Reto Pichler findet, die Schweizer Landwirtschaftspolitik sei einseitig fleischlastig. Das hat veraltete historische Gründe.
Früher hat man gemeint, tierisches Eiweiß sei wertvoll und pflanzlich. Man braucht tierisches Eiweiß, um die Bevölkerung überhaupt ernähren können. Mittlerweile weiss man, dass es eigentlich das Gegenteil wahr ist. Die Schweizer Bevölkerung könnte man nur ernähren, wenn man rein auf pflanzliche Nahrungsmittel umstellen würde.
Denn jetzt, mit dieser grossen Fleischproduktion, längt das Land nicht für die Selbstversorgung sicherzustellen, sagt Renato Pichler. Das Bundesamt für Landwirtschaft, das BLW, sieht das anders. Auf die Frage, ob die Schweizer Landwirtschaftspolitik zu fleischlastig sei, sagt der Niklas Neuenschwander vom BLW.
Das möchte ich so nicht sagen. Es ist einfach so, dass die Schweiz ein Grasland ist und bleibt, auch in den nächsten Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Und es ist angepasst, wenn man hier in der Schweiz Rohfutterfleisch, nämlich Rindfleisch, produziert und vor allem auch Milch, die zu einem grossen Teil aus dem Futter, das man in der Schweiz produzieren kann, eben hergestellt wird.
Seit jetzt, wo man all das weiss, die ganze Welt vegetarisch essen? Der Fritz Schneider von der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft und der Urs Wiesmann von der Universität Bern.
Rein pflanzliche Ernährung kann ich mir vorstellen für eine hochentwickelte Gesellschaft, wie wir sind. Eine rein pflanzliche Ernährung in Gebieten, wo man hauptsächlich nomadische Viehhirten hat, wo es kein Ackerbau, wo Ackerbau schlecht möglich ist, ist nicht realistisch. Also das gilt für Teile von Asien, gilt für Teile von Afrika, ganz klar. Aber das heisst nicht, dass man 100 Kilo Fleisch muss essen im Jahr. Also da längt die 10, 15, 20 Kilo auch, wenn man das gut verteilt. Also rein vegetarisch weltweit ist sicher nicht die Lösung.
Es ist natürlich so, dass Essen ist so etwas Intimes und so etwas Zentrales im Leben. Etwas, was wirklich an die Substanz geht von einer Kultur. Und es zeigt sich einfach, dass wenn es den Leuten besser geht, also wenn man ökonomisch sich verbessern kann, dann werden veredelte Güter, und Fleisch ist eigentlich nichts anderes als ein veredeltes Gut, der Anteil an der Diät wird höher. Und das ist so tief verwurzelt wahrscheinlich im Menschen, dass wenn man die Gelegenheit hat, veredelte Güter zu konsumieren, dass man das macht, das ist so tief. Dort irgendwie gegenzusteuern, ist ganz, ganz schwierig.
Eine Veränderung von Ernährungsgewohnheiten, das sei ein langsamer Prozess, sagt der Urs Wiesmann. Er schlägt zum Beispiel vor, dass es mehr vegetarische Rezepte in den Kochbüchern gibt, dass Kochsendungen im Fernsehen, dass die Küche in Spitälern, Altersheim und Betriebskantinen mehr vegetarisch auftischen. Der Michael Beer ist beim Bundesamt für Gesundheit, beim BAG, Leiter der Abteilung Lebensmittelsicherheit. Zum Thema Fleisch oder Nicht-Fleisch sagt er:
Man kann, wenn man genug weiss, durchaus sich auch gesund ernähren ohne Fleisch. Was wir empfehlen, und man sieht dort, dass wir sagen, eine Proteinquelle ist gut pro Tag, ihr müsst Protein essen. Das könnt ihr machen, entweder mit Fleisch, aber ihr könnt es auch ersetzen mit anderen Produkten, wie Fisch, Eier, Sojaprodukte. Ihr könnt essen, aber ihr müsst nicht Fleisch essen, das ist eigentlich Quintessenz.
Im letzten schweizerischen Ernährungsbericht schreibt das Bundesamt für Gesundheit:
Die Vegetarier sind eindeutig gesünder als Nicht-Vegetarier. Sie besitzen ein kleineres Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, für bestimmte Krebsarten, für zu hohen Blutdruck sowie für Übergewicht. Ein höherer Anteil von Gemüse, Früchten, Nüssen und Vollkornprodukten trägt wesentlich zur Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit bei.
Wir müssen als Vegetarier mehr wissen, sagt der Michael Bär. Damit meint er zum Beispiel das Wissen über Eisen. Häufig heisst es, mit der vegetarischen Ernährung kommen zu wenig Eisen über. Doch weisse Bohnen und Sojabohnen zum Beispiel haben mehr Eisen als Rindfleisch, sagen Ernährungswissenschaftler. Sandra Jent, diplomierte Ernährungsberaterin und Dozentin an der Berner Fachhochschule für Gesundheit.
Es gibt Menschen, die können sicher mit rein pflanzlicher Nahrung ihren Eisenbedarf decken. Es gibt aber auch solche, die das nicht so wird sein. Grundsätzlich wird das pflanzliche Eisen wird weniger gut aufgenommen als tierische. Und das kann man ein bisschen beeinflussen. Zum Beispiel, indem man Vitamin C zu eisenhaltigen Nahrungsmitteln nimmt. Also, dass man zum Beispiel schaut, dass man sicher genug Gemüse isst, dass man auch noch ein bisschen frische, rohe Gemüse zu den Kochenden dazu essen tut. Weil das Vitamin C hilft, dass das Eisen besser aufgenommen wird vom Körper. Also, mit dem kann man ein bisschen etwas machen. Was auch nicht so gut ist, ist, wenn man zum Beispiel sehr viel Milchprodukte konsumieren würde, weil das Kalzium in den Milchprodukten eher macht, dass sie gehemmt wird bei der Aufnahme. Oder Kaffee weiss man zum Beispiel auch, dass es eher die Aufnahme hemmen tut. Also man kann den Eisenbedarf in vielen Fällen schon decken ohne Fleisch. Man muss einfach mehr wissen darüber.
Eisen, wo mitverantwortlich ist für die Blutbildung. Ebenso wie das Vitamin B12, was auch häufig heisst, mit einer vegetarischen Ernährung gäbe es ein B12-Defizit. Kein B12-Defizit gibt es für Vegetarier, die auch Milchprodukte und Eier essen. Dazu schreibt der deutsche Wissenschaftler Markus Keller, der das Giesses Institut für alternative und nachhaltige Ernährung leitet.
Vitamin B12 wird ausschließlich von Bakterien und anderen Mikroorganismen hergestellt. Zwar können pflanzliche Lebensmittel Spuren des Vitamins enthalten, das ist dann jedoch auf bakterielle Verunreinigung zurückzuführen, verursacht durch Wasser und Boden oder während des Herstellungsprozesses. Auch im Verdauungstrakt von Rindern und Hühnern leben diese Bakterien, weshalb Milchprodukte und Eier ebenfalls Vitamin B12 enthalten. Wer gar keine tierischen Produkte isst, sich also vegan ernährt, muss Vitamin B12 über angereicherte Lebensmittel oder Nahrungsergänzung zuführen.
Weniger Fleisch essen. Das sagen die Fachleute in dieser Sendung. Der Renato Pichler weist auf die Relativität dieser Aussage
hin. Gegen das kann ja niemand etwas sagen, weil es gibt niemanden, der von sich behauptet, isse viel Fleisch. Da ist jeder angesprochen, jeder denkt von sich, ja, ich esse sowieso schon wenig Fleisch und da muss sich niemand ändern. Man müsste einfach ganz konkret werden, zum Beispiel einen Tag in der Woche kein Fleisch konsumieren. Das ist ganz konkret und da kann niemand sich ausreden.
Darum schlägt Renato Pichler einen wöchentlichen Veggie-Tag vor. Dafür hat im Januar von diesem Jahr im Europäischen Parlament auch der berühmteste Vegetarier von England Werbung gemacht. Der Beatle Sir Paul McCartney.
I urge you, each of you, to do your bit.
Ich dränge Sie, Ihren Teil beizutragen, für Ihre Bürger, Ihre Kinder und für den Planeten. Verzichten Sie einen Tag auf Fleisch.
Go meat free one day. Thank you.
Ein Tag pro Woche ohne Fleisch. Auf die Frage, ob das Bundesamt für Gesundheit so eine Initiative würde unterstützen, sagt der zuständige Beamte, der Michael Bär.
Unsere Aufgabe ist, die Information zur Verfügung zu stellen, den Konsumenten zu informieren, was eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist, aber nicht Vorschriften zu machen, wer an welchem Tag was zu essen hat.
Keine Berührungsängste mit einem Veggie-Tag hat die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, das GE. Die SGE schafft in Ernährungsfragen mit dem Bundesamt für Gesundheit zusammen. Laut Anfrage würde die SEG einen freiwilligen Vegetag unterstützen. Auch keine Berührungsängste haben Behörden in anderen Ländern. Fern hat die belgische Stadt Gent weltweit der erste fleischlose Tag eingeführt. Immer am Donnerstag wird in den öffentlichen Schulen Vegetarisches angeboten. Es gibt vegetarische Kochkurse, die städtischen Angestellten haben einen Stadtplan bekommen, wo vegetarische Restaurants eingezeichnet sind. So einen freiwilligen Vegetag gibt es auch im norddeutschen Bremen, Sao Paulo, San Francisco, Kalifornien und an anderen Orten. Schnittwunder, Folgen vom steigenden Fleischkonsum. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Und die Fachleute in dieser Sendung haben es gedreht und gewendet. Wenn es weniger Schnittwunden soll geben am Mensch, seiner Umwelt, am Tier, dann gibt es nur eins: weniger Fleisch essen. Oder, je nach Standpunkt, gar keins.
Schweizer Fleisch. Alles andere ist Beilage.
Den Werbespot sollte man abändern, schlägt Fritz Schneider vor, Vizedirektor der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft. Das sei genau der Zopf. Der Spot müsste heute so tönen.
Schweizer Fleisch. Die Beilage.
Schnittwunden, Folgen vom steigenden Fleischkonsum. Das ist ein Doppelpunkt von Peter Jäcki. Während der nächsten 4 Wochen können Sie die Sendung im Internet nachlesen auf drs1.ch. Oder Sie bestellen sie als CD, das können Sie telefonisch machen, vom Morgen bis am nächsten Donnerstagabend, jeweils zu den Bürozeiten, unter der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. So eine CD kostet 32 Franken und sie wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen zugestellt.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.